Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wunderbar, wunderbar. Ja, nutzen Sie die Gelegenheit, hier Ihre Füße ruhen zu lassen und die Ohren weit zu öffnen. Wir erzählen Ihnen jetzt einen Preis für erotische Dichtung. Das muss ich wahrscheinlich ganz laut sagen. Wir machen zwar nicht Striptease dabei, aber vielleicht ist es trotzdem unterhaltsam. Ich fange einfach an zu erzählen und vielleicht verirrt sich doch mancher hierher. Ich gucke mich noch um und sage, kommet hierher und lasst euch unterhalten. Wunderbar, kommt ran. Ja, ihr braucht keine Angst haben. Es ist durchaus jugendfrei, aber trotzdem was Interessantes. Und zwar gibt es in Thüringen eine Literaturzeitschrift. Die heißt nicht Tannebaum, weil wir nicht Heimatliteratur machen. Also nicht Wald- und Wiesenliteratur, sondern richtig Gedichte, Geschichten. Und die heißt Palmbaum. Die Palme war nämlich mal das Erkennungszeichen der fruchtbringenden Gesellschaft. Das war die erste Literaturvereinigung Deutschlands, 1617 gegründet und nicht von Goethe. Es gab es schon vorher in Weimar ein literarisches Leben. Und nach dem Vorbild haben wir vor 25 Jahren eine Zeitschrift gegründet. Die Einbände lasse ich immer von erst Thüringer, jetzt gesamtdeutschen Künstlern gestalten. Das hier ist ein wunderbarer Einband von Horst Hussel. Der ist einer der wichtigsten Buchgestalter Deutschlands, 83 Jahre, ein wunderbarer Komödiant. Und das ist das Titel. Das Titelthema dieser Zeitschrift heißt Zum Lachen, das Komische, vom Humor bis zum Grotesk-Absurden. Und diese Zeitschrift gibt zusammen mit einer Kirchgemeinde einen Preis für erotische Dichtung aus. Benannt nach Menantes, das war ein Barockdichter, und der hat unter anderem, also seine schönsten Verse, dieses Weltmeer zu ergründen ist Gefahr und Eitelkeit. In sich selber muss man finden Perlen der Zufriedenheit. Ganz gut, ne? Das hat Johann Sebastian Bach so gefallen, dass er immerhin 10 Jahre nach dem Tod von diesem Mann, Hunold oder Menantes genannt, hat er dieses Gedicht noch vertont, in der Kantate von der Zufriedenheit. Und das hat Bach ganz selten gemacht. Also es muss ihm auch wirklich gefallen haben. Und dieser Mann war berühmt als ein Dichter, galanter Dichter. Und da will ich ein Beispiel dafür, Seite 77, die Galanterie. Ah ja, über einen Jungfernfeind. Rosander spricht, ich will ein Feind von allen Jungfern ewig bleiben und dennoch ist es gut gemeint, wenn ich sie gänzlich will vertreiben, so oft ihr meine Feindschaft stehlt, so müsst ihr Jungfern drüber lachen. Warum? Ihr wisst, wohin es zielt, ich mag euch gern zu Weibern machen. Das ist so quasi die zahme Erotik des Barock. Es gibt auch ein paar deftigere Texte. Und wir haben dann seit dem Jahr 2006, also der Pfarrer dieser Gemeinde Wandersleben, wo er geboren wurde, hat ihn wiederentdeckt, diesen Dichter, und hat gesagt, jetzt machen wir einen Literaturpreis, um in die Zukunft zu wirken. Er wollte einen für junge Dichter, weil dieser Dichter Menantes hat mit 20 Jahren angefangen, seine Romane zu schreiben. Und ich sagte ihm, da gibt es schon viele Preise für junge Dichter, die haben hier noch. Aber einen für Erotik kenne ich nicht und einen von der Kirche kenne ich gar nicht. Und da war er mutig und so machen wir einen Erotikpreis mit Kirchensegen. Und dass das aber nicht fromme Texte sind, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Ich habe dann nämlich alle 2 Jahre haben wir diesen Preis verliehen. Und im vergangenen Jahr haben wir dann eine Anthologie gemacht mit den besten 50 Beiträgen aus insgesamt 3000 Einsendungen von 10 Jahren. Und da möchte ich Ihnen ein paar von den Texten vorstellen. Am Anfang ganz eine zarte Annäherung an das Thema von Robert Weber, das Fenster zum Hof. Da stehst du wieder, nackt in meiner Küche, und ich wünschte, ich wäre mein Nachbar. Der wünschte, er wäre ich. Das ist schön, ne? Also so ein bisschen nicht so vordergründig, sondern eher mit Freude. Und dann gibt es natürlich in der erotischen Dichtung unheimlich viel Klischees. Na, da ragt vieles in die Höhe und es gibt viele Feuchtgebiete, ist alles furchtbar. Und wir haben Originalität, suchen wir. Und da gibt es einen Text von Christine Müller-Gutowski auf der Seite 42, der spielt mit diesen Klischees und was daraus passiert, das hören Sie jetzt sofort. Ach, ich tät so gern dir verfallen, auf Knie gleich wie auf Liebe prallen und Knallauffall wie Nischerie mich prall verknallen und schrie mein Tireli nach dir und deinem fallischen Gefall. Ich tät so gerne dich zu lieben, die Liebe ins Getriebe schieben, wo Leiber im Geschiebe trieben und Triebe treiben leiblich, weiblich und nach Belieben bis um sieben blieben. Ich tät so gerne dich mit Blicken spicken, im Tick-Tack der Erotik ticken, so fleischig, flauschig, mich verschmelzen auf Tischen nach Durchmischung fischen. Ich tät so gerne wohlerwogen im Flausch und Rausch deiner Droge wogen, in delikaten Destillaten privater Opiate warten und voll Emphase rasen in extra exakten Ekstasen. Grasen, verrückt, berückt, den Rücken bücken ins Glück verzückt, verzuckert, verzuckt, ins Verzücken geruckt. Ich tät so gerne bei dir wohnen, dir beizuwohnen, zweifelsohne mit Passionen, auf den Zonen dir zu thronen, dich verschönen, dann verschonen, stöhnend mit Getöse krönen, dröhnend im Gekose frönen und im Tosen roter Rosen auf famosen Mosen posen. Ich tät so gerne dir verfallen, auf Lieb und Trieb dir prallen. Das ist natürlich, klingt so wahnsinnig leicht und einfach und ist ganz groß durchziseliert. Sie können es nachlesen in diesem Band Loreleis Lover. Ich gucke mal ganz schnell, was wir für Zeit haben. Dann darf ich Ihnen eines noch von Christian Mainz lesen aus dem Band, weil dann wollen wir ein zweites Buch vorstellen. Christian Mainz weiht uns ein in die Liebe des Tierlebens, nämlich diesmal die Liebe des Wildschweins. Und dass es da nicht anders als unter Menschen zugeht, haben wir beinahe geahnt und werden es jetzt erfahren. Aus dem Liebesleben der Wildschweine. Im Schwarzwald haust bei Badenweiler ein kapitaler alter Keiler, klar. Er streift allein durch Feld und Forst, sein Name aber lautet Horst. Der Keiler Horst hat zwei Interessen, am Tage schlafen, nächtens fressen. Doch naht im Herbst die Brunft des Schweins, dann will der Keiler nur noch eins. Ihr ahnt es? Na klar, genau, der Keiler Horst will eine Sau. Er will sie und er will sie bald. Sein Liebesschrei hallt schon durch den Wald, das klingt nicht schön und nicht subtil, doch Anmut ist auch nicht sein Ziel. Des Keilers Botschaft ist recht schlicht, sie lautet, glaubt es oder nicht, ihr süßen Sauen, Drallen, Bachen, kommet her, dann lassen wir's krachen. Ich will euch haben, euch besitzen, ich bring euch gekonnt ins Schwitzen, ich will euch sehen, riechen, schmecken, will unterm Bürzel euch belecken, ich will euch in die Nesseln jagen, vielleicht auch mal mit Fesseln schlagen, ich will's im Schlammbad mit euch treiben, will meinen Leib an euren reiben, will euch beschlagen, euch bespringen, euch ranzen, rollen, in euch dringen, will euch von keiler Kraft betören, will euer schrilles Quieken hören, ich will euch sanft ermatten sehen und will mit euch Verlust vergehen. So ruft auch heuer Horst der Keiler, er wird allmählich heiser, weil er seit mancher Nacht vergeblich rührt, noch hat ihn keine Sau erhört. Doch plötzlich eines Morgens früh am Waldesrand erblickt er sie. Oh, Wonne, sie nur anzuschauen, Vanessa, lieblichste der Sauen, dies Weib ist schlicht gebenedeit und erst ihr knappes Borstenkleid. Starr steht und stumm der starke Keiler, sein Puls schnellt hoch, sein Blick wird geiler. Wo gab es je solch holdes Schwein? Horst weiß nur eins, die muss es sein. Er stürmt im Schweinsgalopp herbei und spricht Vanessa an. Hi, ich bin der Horst. Und wollte fragen, also quasi sozusagen, wo heute die Sonne so schön scheint, ob du, sie und ich vereint, zu zweit, anstatt hier rumzustehen, wir könnten doch ins Kino gehen und hinterher eventuell ein Eis zusammen essen, gell? das passt heute schlecht. Naja, egal. Dann tschüss. Vielleicht ein andermal. Sie sehen also, im Tierreich ist es nicht anders als bei den Menschen. Wenn Sie mehr davon lesen wollen, 50 solche Gedichte und Geschichten, nicht nur Schenkelklopfer, auch durchaus ernstzunehmend, aber wir finden, bei uns kann man im Schlafzimmer, wenn man sich das wechselseitig vorliest, auch lachen. Das ist nicht in allen Schlafzimmern so, habe ich gehört. Und bei uns können Sie das. Noch dazu ist es wunderbar illustriert von Gerd Mackensen, ein Maler aus Sondershausen in Thüringen. Wunderbare Zeichnungen, Vierfarbdruck. Wir haben uns auch nichts lumpen lassen und es richtig fest ein Band gemacht, weil es ist tatsächlich eben die Feier von 10 Jahren Menantes-Preis für erotische Dichtung. Und dieses wunderbare Buch gibt es gar nicht weit entfernt, 200 Meter Luftlinie am Stand F305. Aber das sage ich Ihnen am Ende nochmal, weil jetzt wollen wir noch ein zweites Buch vorstellen. Ich habe es überschrieben, das Ganze mit Lebenslust, um so sozusagen eine Klammer zu machen, weil jetzt geht es nicht um Erotik, aber es geht um Lebenslust. Es geht um ein Buch, dessen Titel lautet Die Schmerzgezeichneten müssen es sein. Und das ist das Credo von, ja, sag es uns, von Sigrid Damm. Ulrich Kaufmann ist neben mir, Autor im Quartus Verlag, Redakteur dieser Zeitschrift Palmbaum. Und nach dieser Zeitschrift Palmbaum ist auch eine Studienreihe benannt, die heißt Palmbaum Texte Kulturgeschichte. Und dieses Buch, Die Schmerzgezeichneten müssen sein, ist in dieser Reihe druckfrisch gerade erschienen. Was erwartet die Leser in diesem Buch?
Ja, zunächst mal will ich sagen, dass Sigrid Damm durchaus sich auch mit Liebes- und erotischen Gedichten beschäftigt hat. Es gibt eine sehr schöne Auswahl der Liebesgedichte. Und zwar so subjektiv, wie sie alle ihre Editionen gemacht hat. Also sie hat ihren eigenen Kopf, wählt ihre Gedichte aus. Zum Beispiel einer ihrer Lieblingsdichter ist Schiller. Aber in diesem Buch kommt Schiller nicht vor, weil er keine Erlebnislyrik geschrieben hat. Wunderbare Balladen, das wissen wir alles. Aber auf ihren Schiller hat sie in diesem Buch verzichtet. Ja, die Schmerzgezeichneten müssen es sein. Dieses Buch hat einen Umschlag, den der Sohn von Sigrid Damm, Joachim Hamsterdamm, geschaffen hat. Und wir sehen auf diesem Buch Sigrid Damm, aber von hinten, wie sie in die Ferne guckt, auf die Dichter, die sie besonders interessieren. Und das sind die Schmerzgezeichneten der Dichter Lenz, Jakob Michael Reinhold Lenz, der Jugendfreund und Zeitgenosse Goethes, der in geistiger Umnachtung, wie bekannt ist, endete. Und ihr Mentor und väterlicher Freund Franz Fühmann ist hier auf der rechten Seite zu sehen. Und auf dem alten Bild, was in dem Lappland-Buch zu sehen ist, steht hier ein Fährmann. Statt des Fährmanns hat sie hier Johann Wolfgang von Goethe abgebildet, über den sie, ich habe glaube ich richtig gezählt, in dessen 5 Bücher geschrieben hat, während sie in der ersten Zeit um Goethe einen Bogen gemacht hat. Auch zu DDR-Zeiten sollte sie schon ein Buch zu Goethe versuchen. Das war für sie der Arrivierte, der Angepasste. Sie wollte sich also diesen Dichtern und Persönlichkeiten um Goethe herum widmen. Also Lenz, also Goethes Schwester Cornelia. Sie hat sich später dann mit Schiller beschäftigt, aber vor allen Dingen auch mit Christiane Goethe. Und dieses Buch ist 1998 zu einem Bestseller geworden, im Literarischen Quartett einhellig sehr hoch bewertet worden. Also mit diesem Buch hat sie dann deutschlandweit einen Riesenerfolg gehabt. Ja, nebenbei ist sie, was mich auch interessiert hat, ich bin zunächst als Wissenschaftler an sie herangetreten. Sie hat ja als Wissenschaftlerin begonnen, wie übrigens auch Christa Wolf und Eva Strittmatter zunächst Literaturwissenschaftler waren. Und sie ist also auch von der Wissenschaft zur Schriftstellerei gekommen. Zunächst hat sie über Lenz gearbeitet, eine 3-bändige Werkausgabe gemacht. Sie ist also eine hervorragende Editorin neben ihrem erzählerischen Werk. Und ich habe sie zunächst als Wissenschaftlerin kennengelernt und wahrgenommen und dann ab 85 mit dem Lenzbuch Vögel, die verkünden Land. Sigrid Damm ist heute noch der Meinung, das ist ihr bestes Buch. Es ist nicht das, was sich am besten verkauft hat, aber sie hält es für ihr bestes Buch. Sie hat hier den Ton gefunden, ja, den sie gesucht hat, einen Ton, der weg von der Wissenschaft, von der Literaturwissenschaft ist, einen Ton, der die Figuren des vornehmlich des 18. Jahrhunderts für das 20. und 21. Jahrhundert nachvollziehbar macht. Das ist wohl eine ihrer großen Stärken.
Vielleicht können wir da noch mal einhaken. Moment, ja, gut. Vielleicht können wir da ganz kurz einhaken. Es ist ja ein ganz spezieller Ton, der auch nicht sozusagen ein Erzählton im klassischen Sinne ist, von Romanen, von Erzählungen, sondern vor allem speziell in den Biografien, einer, der immer auch auf das Faktische rekurriert. Kann man das noch genauer einkreisen?
Ja, also ich hatte ja betont, dass sie von der Wissenschaft kommt und ihre Bücher sind also sehr stark auf das Dokumentarische, auf das Faktische aus. Sigrid Damm hat 1987 für ihr erstes Buch den Leon Feuchtwanger Preis bekommen. Ein Buch für historische Romane. Sie selber schreibt aber keine historischen Romane. Sie hat sich natürlich über diesen Preis gefreut, hat sich aber von Feuchtwanger immer wieder distanziert, weil er eben eine ganz andere Auffassung von historischen Büchern hat. Sie hält sich an die Fakten. Sie erfindet zunächst, also sie erfindet kaum etwas. Wenn sie Fakten nicht kennt und nicht gefunden hat in den Archiven, dann kommt der berühmte Sigrid Damm-Satz: Wir wissen es nicht. Ja, also sie, manchmal macht sie auch Gedankenspaziergänge, was wäre, wenn, also was wäre zum Beispiel, wenn Goethe nicht nach Weimar gekommen wäre, sondern an den Hof in Gotha. Ja, also das, mit diesem Gedankenexperiment beginnt sie das Buch Goethes Freunde in Gotha und Weimar. Aber dann im Wesentlichen hält sie sich an die Fakten. Sie hat einen Stil gefunden, der sehr knapp ist, sehr apodiktisch, oft also im grammatischen Sinne nicht vollständig. Ja, man spricht auch von dem Sigrid Damm Sound. Es ist nicht jedermanns Sache. Manche sind dieses Stils wegen sehr begeistert von ihr, andere finden das nicht so prickelnd. Wenn sie diesen Sound also auch noch anwendet, wenn es um die Gegenwart geht, zum Beispiel in ihrem Roman Ich bin nicht Ottilie, dann funktioniert das nicht mehr. Da ist es eben nicht so geheimnisvoll, denn da ist es eigentlich ihr eigenes Leben, was sie da im Wesentlichen abschildert. Also da, so viel erstmal zu dieser Frage.
Genau. Die Frage ist, das Buch enthält 20 Studien von Ihnen, ein Interview und zwei Interviews sogar und es enthält auch eigene Aufsätze von Sigrid Damm. Was erfährt der Leser aus den Aufsätzen?
Ja, also ich hatte zunächst die Idee, als Sigrid Damm also auf den 75. Geburtstag zuging, ihre Essays extra, also ihre frühen Essays zu edieren. Aber sie war nicht so begeistert von dieser Idee und es ist mir jetzt für dieses Buch gelungen, sie zu überzeugen, mit Essays hier auch vertreten zu sein. Es sind Essays über die Zeitgenossen, mit denen sie zusammenlebte, Volker Braun, Franz Fühmann, Alfred Welm. Mit diesem Autor hat sie 5 Jahre zusammengelebt unter einem Dach, hat sich dann schmerzvoll von ihm getrennt und es sind interessanterweise auch Essays über bildende Künstler. Ja, also zum Beispiel über den großen Bildhauer und bildenden Künstler Wieland Förster, der auch Schriftsteller war, und über einen Autor Lutz Friedel, über einen bildenden Künstler Lutz Friedel, den ich bisher nicht kannte. Sigrid Damm wollte aber unbedingt, dass auch dieser Lutz Friedel hier mit vorkommt und wir haben versucht, dieses Buch auch reichhaltig zu illustrieren und es sind viele, viele Bilder von den bildenden Künstlern drin, es sind viele Fotos drin, auch private Fotos, ja, und wir haben von dem Suhrkamp Insel Verlag die Erlaubnis bekommen, fast alle ihre Buchumschläge auch in diesem Buch nochmal zu präsentieren und es ist ja interessant und darüber habe ich auch geschrieben, dieser Wechsel von einer ostdeutschen, von einer DDR-Autorin zu einer gesamtdeutschen Autorin. Wie hat das funktioniert? Dieses Glück hatten ja nicht alle ostdeutschen Schriftsteller, dass der Surkamp oder Insel Verlag sich für ihr Werk interessiert hat. Dieses Glück hatten Heiner Müller, Volker Braun, Jurek Becker, Christoph Wolff, aber sonst nicht so viele. Ja, ihr ist es also auch geglückt, in diese gesamtdeutsche Kulturlandschaft zu kommen, und man hat viele Bücher, die sie in der DDR gemacht hat, dann auch nochmal im Surkamp Verlag ediert. Mhm.
Was reizt Sie so lange? Sie sind 30 Jahre dem Werk von Christoph von Sigrid Damm verbunden. Was hält Sie so lange an dieser Autorin? Was ist das Besondere?
Ja, das ist eine schwere Frage. Wie gesagt, sind da auch persönliche Dinge. Ich habe sie gut gekannt. Sie kommt ja aus Jena, also das heißt, sie hat in Jena studiert, war auch in Jena als Germanistin tätig. Also da kommt also durchaus diese persönliche Begegnung. Und dann hat mich natürlich interessiert, wie sie diesen Weg geht, indem sie Goethe ständig umkreist, dann Goethe zu ihrem Schwerpunkt macht. Auch diese Vielfältigkeit als Editorin und Schriftstellerin. Also das sind ganz verschiedene Dinge. Was mich also auch gewundert hat bei ihr, dass sie über ihre frühe Zeit eigentlich nie gesprochen hat. Über das, was sie vor 1978 getan hat. Sie wollte, wie fast jeder Schriftsteller, gleich als Schriftsteller geboren sein. Ja, und sie hat also über ihre Zeit, als sie für die NDL, für Sinn und Form, Texte ihrer Kollegen beschrieben hat, darüber wollte sie später nichts mehr wissen. Das sind natürlich Zeitzeugnisse, die zum Teil auch im DDR-Duktus geschrieben wurden, aber heute immer noch lesbare, gut lesbare Texte. Und was man bei Sigrid Damm findet, aber auch sie redet darüber fast nie. Sie war im Kulturministerium der DDR bei Klaus Höppke, man könnte böse sagen, in der Zensurabteilung gelandet. Aber, und das ist ganz wichtig, dass ich das hier hervorhebe, sie hat dort nicht gegen die Autoren gearbeitet, sondern für die Autoren. Sie hat sich eingesetzt für Günter de Bruijn, für Volker Braun, für Fühmann, für Christoph Wolff. Gutachten geschrieben, Kritiken geschrieben. Also auch dieser Mut, im Apparat zu sein und sich für die kritischen Schriftsteller zu engagieren. Man hat ihr dann vorgeworfen, du kannst nicht in den Schriftstellerverband, du interessierst dich für die falschen Schriftsteller. Das sind die falschen Autoren. Und sie ist dann auf Distanz zu diesem Apparat gegangen, hat sich 78 zur freien Schriftstellerin durchgeschlagen. Sie hatte aber noch kein Buch geschrieben. Sie hatte einen Doktortitel. Sie hat in der Germanistik promoviert, war alleinstehend, hatte zwei Kinder und dann den Mut, in die Freiberuflichkeit zu gehen. Weg von der sozialen Sicherheit, die sie im Ministerium hatte. Also das sind so verschiedene Momente, die mich an ihr interessiert haben.
Okay, also Sie sehen, das Buch ist reichhaltig. Schauen Sie sich's an. Kommen Sie, ich sag's nochmal, Halle 5, Stand F305. Und ganz zum Schluss will ich Ihnen noch eine ganz kleine Geschichte aus dem Erotikbändchen vorgeben. Einfach auf den Weg, weil ein bisschen Heiterkeit ja auch den Tag vielleicht erträglicher macht. Vernascht von Matthias Kübler. Die Tür war verschlossen. Zweimal hatte sie sich vergewissert, gelauscht, ob sie ihre Eltern in der Küche hörte. Jetzt war sie sicher und allein mit ihm. Schon lange starrte er sie lockend an und sie wollte alles. Mamas mahnendes »Mach schön langsam« war Makulatur. Bebend vor Aufregung streckte sie ihm ihre Hände entgegen, umfasste sachte seine Ohren, zog ihn heran, dann riss sie ihm die Kleider vom Leib, dass es knisterte. Kleine Funken prickelten an ihren Fingern. Gierig vergrub sie ihren Mund in sein dunkles Gesicht. Die Angst, entdeckt zu werden, trieb sie an. Er widerstand nur kurz ihren heißen Bissen und gierigen Händen. Warm und dunkel wie Blut tropften die Reste des Schokohasens auf Nellys Schlafanzug. So, was daraus wohl für ein Früchtchen werden wird. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Quartus Verlag, Stand F305. Noch viele andere schöne Bücher zum Anschauen, Blättern. Und wir geben jetzt den Raum frei für unsere Nachfolger. Viel Spaß damit. Thank you.
so oder so. Da ja, das machen, was du hast gesagt.
So, und hört man schon was? Ja. Wir müssen nicht unbedingt so aufeinander. Ist es mit uns an, gell? Okay. Ja.
Ja, wir haben noch 5 Minuten, wir können noch warten. Ja. Bis noch jemand kommt. Aber es ist immer, wenn ich auf Facebook bin.
Aber du hast es jetzt erspart.
Ja, man kann es ja auch so machen. Es ist gleich. Nee?
Thank you.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.